The German style was more an athletic style in the history, more than a very well organized, but not this individual like Özil or like Schweinsteiger. It's very, very seldom. I have to look back 20 years ago. It's fantastic, and the whole country is celebrating and looking forward winning the World Cup.
Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Geography Frontline. Hallo zusammen, Frontliner, wie geht's euch? Wir sind bei Episode 83 angelangt, mitten in der WM-Zeit. Südafrika, wow, was passiert, hä? Mit unserer deutschen Mannschaft. Franz, großartiges Englisch, das war wirklich der Kaiser. Live-YouTube-Video habe ich euch in die Shownotes gepostet, den Link könnt ihr euch mal angucken. Worüber sprechen wir heute? Ein bisschen über Südafrika, allerdings eher wirtschaftliche Sicht, keine Fußballperspektive. Und über den quartären Sektor. In der letzten Episode haben wir schon einmal über Südafrika gesprochen, über die Stadien unter anderem, deren Entstehung, Folgenutzungen, so ein bisschen angeteasert. Ihr hattet auf Facebook auch einiges dazu geschrieben. Es gab auch eine Quickwort zum Thema. Und zwar war da die Frage WM, wirtschaftliche Vorteile für Südafrika. Diese WM bringt gar nichts, hat niemand von euch gesagt. Langfristiges Wachstum glaubt auch kein Frontliner, dass es dazu kommen könnte. Nur während der WM bringt das wirtschaftliche Vorteile. Dafür haben sich 80% von euch entschieden, also die große Mehrheit, und 20% sagen, na, sie haben eine andere Meinung. Einer, der eine andere Meinung hat, ist Georg. Der hat unter dem Titel WM Südafrika gepostet: Die WM schadet der wirtschaftlichen Entwicklung in Südafrika. Okay, das ist ein ganz anderer Ansatz. War in der Tat nicht bei den Möglichkeiten, die ihr auswählen konntet bei der Quickvote. Genau dafür gibt's ja die andere Meinung, wo ihr dann eben noch euren Kommentar hinterlassen könnt. Und also Georg, was meinst du denn? Wirtschaftliche Entwicklung gibt's gar nicht, sondern das schadet. Die WM schadet Südafrika. Wie meinst du das? Zunächst beobachte ich mal, sämtliche Fanartikel, die ich mir jetzt zulege, sind made in Europe. Selbst Vuvuzelas für den Europavertrieb kommen aus Deutschland. Ja, richtig. Ist eine Firma bei Bad Kreuznach, glaube ich, die da jetzt sich die Rechte gesichert hat. Also keine Einnahmen für Südafrika. Zur wirtschaftlichen Lage schauen wir auf die Arbeitsverhältnisse vor Ort. Zum Beispiel. Okay, leg los. Die Angestellten der Sicherheitsfirmen wurden nicht bezahlt. Daher haben sie nach ihrer getanen Arbeit demonstriert. Sie haben nicht etwa den Lohn erhöhen wollen, sondern wollten bloß den vorher ausgehandelten Lohn auch ausgezahlt bekommen. Gegen diese Demonstration wurde mit einem Einsatz der Polizei und Verhaftungen reagiert. Er sagt dazu dann noch in Klammern, ist vielleicht hier in Deutschland ein bisschen anders aufgefasst worden, nach dem Motto, die wollen jetzt bloß höhere Löhne erpressen, die bösen, undankbaren Neger, in Anführungszeichen geschrieben. Ja, klar, zur Übertreibung. Schon angekommen, was du meinst. Was lernen wir also? Also ich als Konzernchef daraus, ich kann in Südafrika einen Betrieb aufmachen, den Arbeitern keine Löhne zahlen und wenn sie dann demonstrieren, kann ich sie einsperren lassen. Wunderbar. Dieses Bild von Südafrika wird bestimmt nicht dazu beitragen, eine positive Entwicklung in der Wirtschaft zu fördern. Es wird wohl eher zum Gegenteil beitragen. Der Neokolonialismus lässt grüßen. Genauso wie Georg. Also, ja. Georg, weißt du, was richtig klasse wäre, wenn du dazu mir noch den Link schicken würdest oder den vielleicht auf Facebook kurz posten würdest zu dieser Situation mit den Angestellten der Sicherheitsfirmen, die ihren Lohn nicht bekommen haben. Fände ich sehr schön, da können wir alle noch ein bisschen mehr drüber reden. So lassen wir erstmal das so stehen, sagen, wow, eine ganz klare Ansage hier. Frontliner, was könnt ihr damit anfangen? Nehmt Stellung dazu. Was meint ihr dazu? Die Quickvote lassen wir am besten auch nochmal stehen, um noch ein differenzierteres Ergebnis zu bekommen. Also auch für die nächste Episode heißt die Frage WM wirtschaftliche Vorteile für Südafrika. Und da könnt ihr dann auf der heutigen und auch auf der Episodenseite von Episode 82 mit einem Klick eure Meinung abgeben. Ich habe übrigens gesehen, letzte Woche hat mich jemand darauf hingewiesen, dass eine Zeit lang zumindest Episode 82 gar nicht direkt erreichbar gewesen ist. Dumme Sache. Ist mittlerweile behoben, also ihr habt auch da noch die Möglichkeit, direkt live nachzuhören. Auch vor allen Dingen euch die Shownotes anzuschauen und da auf die interessanten Hyperlinks zu klicken und dort einfach ein bisschen weiterzulesen. Ich habe mich jetzt gefragt, mal, wie sieht's denn überhaupt mit der wirtschaftlichen Situation in Südafrika aus? Und dazu auf die Webseite geschaut, südafrika.net. Und da steht über die Wirtschaft von Südafrika, damit wir überhaupt mal ein bisschen so einen Eindruck bekommen, was überhaupt da produziert wird, wie das Ganze aussieht. Südafrika hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend vom Agrar- zum modernen Industriestaat gewandelt. Die Apartheid-Ära wirkte jedoch besonders während der 80er Jahre lähmend auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Erst mit dem Ende dieser Zeit kam auch die wirtschaftliche Wende. Durch erhebliche Investitionen in moderne Produktionstechnologien wurden südafrikanische Produkte in den 90er Jahren, also 1990er Jahren, wieder auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig. Wichtigste Exportländer sind, na, was glaubt ihr? USA, Japan, Deutschland, Großbritannien und die Niederlande. Südafrika ist heute in der Lage, eine breite Palette von Konsum- und Investitionsgütern zu produzieren und erwirtschaftet rund ein Fünftel des Bruttoinlandsproduktes des gesamten afrikanischen Kontinents. Wow, das ist nicht so wenig. Das ist auch deswegen nicht so wenig, weil da auch dann die ganzen nordafrikanischen Staaten mit dazukommen. Marokko, Tunesien, Algerien und so weiter. Wow, okay. Lesen wir ein bisschen weiter. Was für Rohstoffe zum Beispiel gibt's in Südafrika? Eine wichtige Rolle für das rohstoffreiche Südafrika spielt nach wie vor der Bergbau. 88% der weltweiten Platinvorräte lagern unter Südafrika. Das ist nicht so schlecht. Die einstmals übermäßig starke Abhängigkeit von der Wirtschaft von Rohstoffexporten, insbesondere vom Goldexport, ist in den letzten Jahren jedoch deutlich zurückgegangen zugunsten der verarbeitenden Industrie. Besonders erfolgreich ist die Autoindustrie. Ach komm. Autos in Südafrika. Was wird denn da gebaut? Alle großen Marken steht hier. Auch Daimler, BMW, besonders Volkswagen lassen in Südafrika produzieren. Das finde ich spannend. Da sollten wir gleich nochmal ein bisschen näher drüber reden. Ich habe mir das angeguckt, wie Südafrika und Daimler so zusammenpassen. Aber erst noch einen kleinen Absatz hier aus der Webseite Südafrika.net. Hier steht, nicht betroffen von der Krise war die Baubranche. Von der gesamten Wirtschaftskrise jetzt, die wir die letzten Jahre hatten. Bedingt durch die FIFA 2010. Hier haben wir wieder einen Link zum Fußball, konnte sie in 2009 ein kräftiges Wachstum erzielen. Mit rund 7 Millionen Besuchern pro Jahr trägt auch der Tourismus nicht unerheblich zum Bruttoinlandsprodukt und zum Devisenaufkommen bei. Die Regierung fördert diesen Sektor stark. Hier steht, auf 8 Touristen kommt ein neuer Arbeitsplatz. Das ist mal eine interessante Zahl, sehr greifbar. Okay, rund 1,5 Millionen Menschen sind in diesem Bereich im Tourismus beschäftigt. Wow. Also, wie gesagt, nochmal zu Daimler. Schauen wir doch mal, wie Daimler so in Südafrika funktioniert. Ja? Den Link zu Mercedes-Benz Südafrika stecke ich euch in die Shownotes. Und hier heißt mal als erster Überblick es zur Firmenstruktur. Mercedes-Benz South Africa, MBSA abgekürzt, is a wholly owned subsidiary of the global company Daimler AG. The company acquired a manufacturing plant in East London, which has been building vehicles in South Africa for over 60 years. Gut, also Mercedes-Benz Südafrika gehört also 100% einfach zu Mercedes, beziehungsweise zu Daimler. Und Mercedes-Benz Südafrika gibt es dort also nicht in Form einer Neuansiedlung, sondern die haben eine bestehende Firma, die dort schon seit über 60 Jahren ansässig gewesen ist, übernommen. Haben sich also eingekauft bzw. ein Werk aufgekauft und produzieren jetzt dort an dem schon vorhandenen Standort. Das heißt, in dem Sinne ist es jetzt erstmal nicht so, dass neue Arbeitsplätze generiert worden sind. Und es ist ja auch ganz interessant, wenn ihr euch mal an Nigeria erinnert, an Niger oder auch an Desertec und die Diskussionen darum, was jetzt für neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Nicht nur ob, sondern auch welche Art die Arbeitsplätze sein sollen. Da sind wir irgendwie in der Show noch nicht so ganz überzeugt worden oder haben gute Argumente dazu gefunden, dass auch in den höherrangigen Positionen oder in Spitzenpositionen eines Unternehmens in so einem Land wie eben Nigeria oder wie auch jetzt Südafrika, wenn ein europäisches Unternehmen da investiert, auch afrikanische Spitzenkräfte sitzen. Ich habe dann einfach mal nachgeguckt, wie es da so im Director's Board aussieht. Also bei der obersten Führungsriege von Mercedes-Benz Südafrika. Und siehe da, es gibt Johan Evertse aus Südafrika. Der sitzt damit im Board drin. Schon mal gut, oder? Ja, und dann gucken wir nochmal, wer die Executive Directors sind. Da gibt's einmal den Chef, den CEO, also den Chief Executive Officer. Der trägt den wohlklingenden Namen Dr. Hans-Georg Niefer. Nicht wirklich in Südafrika geboren, sondern ein Deutscher. Dann der Chef der Finanzen, Herr Schwentke, auch ein Deutscher. Wer sitzt noch in dem Board? Der Vize-Chairman, Herr Schmückle, auch der ist ein Deutscher. Und Herr Epple und Herr Löhrs und Herr Lindberg, auch alles Deutsche. Und das war's. Also im Vorstand von Mercedes-Benz Südafrika, von den 7 Plätzen sitzt ein Südafrikaner und 6 Deutsche. Wie die Arbeitsverhältnisse in dem Werk direkt aussehen oder überhaupt in diesem Unternehmen, habe ich jetzt nicht rausfinden können. Vielleicht findet ihr was dazu. Wenn ihr was seht, dann postet doch bitte einen Link, entweder auf Frontline und Facebook oder schickt eine kurze E-Mail an comment@geography.de, damit ich das dann in die Shownotes vielleicht beim nächsten Mal mit aufnehmen kann. Ansonsten gibt's für die Autoindustrie natürlich auch wieder Arbeitsplätze, die entstehen durch Zulieferer. Wer gehört dazu? Was für Unternehmen sind das in Südafrika speziell, die zum Beispiel für die Daimler AG hier zuliefern? Und in was für eine Kategorie diese zählen, diese Zulieferer, das klären wir gleich und hören davor erst noch mal ein bisschen Musik. Das ist ein ziemlich legerer Song. Hat nichts mit der Ökonomie oder Südafrika zu tun. Summer Days von Carlos Bertonatti aus dem Album Times Are Good.
Why do I feel this way when anyone says your name? And I think of you. won't you come back to me?
Summer Days von Carlos Bertonati aus dem Album Times Are Good aus dem Podsafe Music Network zu finden auf music.podshow.com. Das Album gibt's auch bei iTunes zu kaufen, beziehungsweise den einzelnen Song. Den Link dazu in die Shownotes. Zweites Thema für heute, der quartäre Sektor, also beziehungsweise zu den Zulieferern. Nochmal unter anderem diejenigen, die dann für die Daimler AG in Südafrika arbeiten oder Verträge mit diesem Unternehmen abgeschlossen haben. Das sind unternehmensorientierte Dienstleistungen. Die gehören jetzt im Bereich der Autoindustrie wahrscheinlich relativ häufig auch zur verarbeitenden Industrie, also zum sekundären Sektor. Zum tertiären Sektor aber natürlich auch. Also wenn jetzt nicht gerade vielleicht Airbags zugeliefert werden für die neue C-Klasse. Tertiärer Sektor, was fällt euch dazu ein? Was für Dienstleistungen sind das? Zum Beispiel die Putzkolonne, die die Mülleimer leert und den Boden schrubbt und die Scheiben putzt. Das ist auch unternehmensbezogene Dienstleistung aus dem tertiären Sektor. Und was im quartären Sektor? Laut Wörterbuch Allgemeine Geografie gehören zu diesem quartären Sektor im weitesten Sinne Dienstleistungen, die aus den Bereichen Erziehung, Lehre, Forschung, Entscheidungstätigkeiten im öffentlichen Bereich, wie Regierung und Verwaltung, sowie im privaten Bereich, wie zum Beispiel Firmenmanagement. Okay, also gerade der Bereich Forschung ist hier bestimmt sehr interessant. Also Forschungseinrichtungen, die eben ihr Know-how zuliefern, gerade auch zum Beispiel zur Automobilindustrie oder PR-Agenturen würden mir dazu noch einfallen, ja, die eben helfen, neue Kampagnen zu starten. Das macht Daimler nicht unbedingt selbst. In den letzten Jahren gibt es nun ein starkes Ansteigen von diesen unternehmensorientierten Dienstleistungen im quartären Sektor gerade. Und man kann mal fragen, woran liegt das überhaupt? Und da gibt es unterschiedliche Thesen. Ihr habt vielleicht schon davon gehört. Fassen wir nochmal die beiden oder drei Aspekte zusammen. Das erste wäre so die Auslagerungsthese. Auslagerungsthese, dass man sagt, so einzelne Aufgaben werden von genau darauf spezialisierten Dienstleistern viel besser erfüllt als von einem Unternehmen selbst. Wenn ich eben zum Beispiel so eine Werbekampagne habe, dann hole ich mir Werbefachleute und die erstellen dann die Kampagne für mich. Es macht auch keinen Sinn, Werbeleute vielleicht permanent zu beschäftigen, weil ich so eine Kampagne nur einmal pro Saison, also im Frühling und im Herbst, laufen lasse und ansonsten würden die einfach nur blöd rumsitzen und ich müsste bezahlen. Also lagere ich sowas zum Beispiel aus. Okay. Oder Interaktionsthese. Es gibt eine Zusammenarbeit mit qualifizierten Partnern. Und was habe ich davon? Ich kann effizienter arbeiten und produzieren, also eben auch die Experten einfach machen lassen auf deren Sektor. Und ich habe noch etwas davon, nämlich so in der Zusammenarbeit. Ja, gibt es vielleicht neue Ideen? Ich komme auf ganz neue Innovationen und habe Vorteile, die sich mir vielleicht erschließen, die ich davor überhaupt noch nicht bedacht habe. Sowas bezeichnet man ja als Spillover in der Wirtschaftsgeografie. Ein weiterer Grund für das Ansteigen unternehmensorientierter Dienstleistungen wäre, dass ich ein Interesse dran habe, meine internationalen Beziehungen meines Unternehmens auszubauen. Ein Logistik- oder Transportsystem aufzubauen weltweit, also Globalisierung ist ein Grund davon auch, ja. Austausch von Informationen, Vernetzung mit anderen Branchen. Da wäre es dann eben interessant, mal zu gucken, was für Zulieferer dann wirklich in Südafrika mit Daimler was zu tun haben. Die Folge ist also, es stabilisiert meine eigene Marktposition, wenn ich mich hier stärker vernetze. Und hier sehen wir auch wieder, Netzwerke sind wichtig. Nicht nur bei uns in der Geografie mit Frontline, sondern auch und vor allem bei den Unternehmen. Und wie gesagt, wie das für Südafrika und Daimler aussieht, recherchiert das doch mal nach. Sprecht mir auf die Voicemail dazu, ruft die 0611 an, die 1 50 99 60, und hinterlasst da eure Kommentare oder eure Anmerkungen, wenn ihr was rausgefunden habt, wer hier in Südafrika mit Daimler verbandelt ist. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ansonsten natürlich auch jederzeit an comment@geography.de eine Mail schicken mit interessanten Links oder euren Meinungen. Dann können wir nächste Woche in Episode 84 weiter drüber sprechen. Derweil gehen wir mal über zu den Ankündigungen. Diesmal eine ganz spannende Tagung, die nicht ganz direkt im Zusammenhang mit der heutigen Thematik steht oder den heutigen Themen, aber trotzdem erwähnt werden muss, weil sie schon stattfindet am 21. bis 24.07. Ist also noch ein bisschen hin, aber nicht mehr ganz so lang. Also wenn die vorlesungsfreie Zeit gerade anbricht, Woche drauf, 21. bis 24. Juli, in Passau gibt es eine International Conference mit dem Titel Adapting to Urban Change and Development, the Role of Self-Organization in Cities. Und ich dachte, das ist bestimmt interessant für den einen oder anderen von euch. Wir haben ja auch schon öfter mal über die Restrukturierung vom Stadtraum gesprochen. Ich denke mal hier an Brooklyn zum Beispiel, wie sich das alles verändert. Da hatten wir schon in einigen Episoden was dazu. Begrünung der Städte, Selbstorganisation im weitesten Sinne, vielleicht noch Guerilla Gardening. Wenn ihr das noch auf dem Schirm habt, ist auch schon eine Zeit her, dass wir bei Frontline drüber geredet haben. Also, diese Konferenz findet, wie gesagt, in Passau statt und Adapting to Urban Change and Development kann interessant sein. Wenn ihr gerade Zeit habt, Vorlesungszeit ist vorbei, warum nicht nach Passau fahren und sich diese 3-4 Tage interessante Sachen anhören dazu. Ich lese ein Stück auf dem Call for Paper mal vor. Hier heißt es: The objective of the conference is to bring together empirical and theoretical informed studies on processes of urban self-organization and how these can be integrated into participatory and communicative forms of urban governance. In contrast to approaches focusing on the negative side of urban change, this conference will focus on solutions found and developed within cities. Also es geht hier eher um die positiven Aspekte der Stadtveränderungen und Stadtentwicklung, die herausgearbeitet werden sollen in dieser Konferenz und nicht so sehr um die negativen Folgen der Stadtentwicklung, wie auch immer sich das dann zeigt. So, und was ist die Basis für die Konferenz, wenn ihr also hinfahren solltet? Was für einen gemeinsamen Level sollte man haben, wenn man hinfährt? Da heißt es dazu: We start from the position that a city is always simultaneously a place of innovations and problems. Also Probleme und Innovationen gibt's da. But it is above all a milieu where solutions are found. Dann heißt es noch weiter im Call for Paper, dass der Einfluss der Stadt, also der Politik, sehr begrenzt ist zum Teil und dass es deswegen auch von Seiten der Einwohner eben zu einer Selbstorganisation kommt. Self-organization can provide innovative solutions. Ja, interessant. Also so eine Selbstorganisation kann wirklich zu ein paar ganz tollen Lösungen finden, die sehr innovativ sind und auch noch kostensparend sind. Wenn das für euch was sein sollte, schaut in Passau vorbei, 21. bis 24.07.2010. Den Call for Paper bzw. den Link dazu stecke ich euch in die Shownotes. Und damit beenden wir die heutige Episode. In der nächsten Woche reden wir vielleicht wieder über unternehmensorientierte Dienstleistungen für die Daimler AG in Südafrika oder wir feiern den 4. Stern, könnte auch sein, und dann kann Franz wieder loslegen, englische Interviews geben. Ansonsten sprechen wir über alles dasjenige, was euch interessiert. Schickt mir eure Kommentare an die Voicemail oder per E-Mail oder postet's auf Facebook. Bis nächste Episode jedenfalls. Macht's gut und nicht vergessen, das Netzwerk sind wir.